Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Wortverkündigung bringe ich heute Morgen aus 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Schlagt gern eure Bibeln auf, wir wollen die neun Verse lesen. 1. Korinther 1, 1 bis 9. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, wann wart ihr zum letzten Mal so richtig dankbar? Ja, wann ist zum letzten Mal was passiert oder ihr habt was bekommen, wofür ihr so richtig dankbar wart? Ich beobachte, dass wir Christen oft ziemlich undankbar sind. Ja, in unseren Gebeten, da kommt die Dankbarkeit vor. Wir danken Gott vor dem Essen oder wir danken Gott im Gottesdienst für die erfüllten Bittanliegen der letzten Wochen. Aber wie oft vergessen wir eigentlich für das Wichtigste zu danken, das uns gegeben wurde, das uns geschenkt wurde? Ja, wie oft vergessen wir für den Reichtum zu danken, der uns in Christus gegeben wurde? Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit, weil uns die Gnade Gottes zuteil geworden ist. Aber wir vergessen so oft dafür zu danken. Und in diesem Gebet, mit dem Paulus hier im 1. Korintherbrief den Brief beginnt, da gibt er uns ein Beispiel, wie wir danken sollen, wofür wir danken sollen. Ja, er macht uns vor, mit welcher Haltung wir vor Gott treten sollten, nämlich mit Dankbarkeit. Lass uns, bevor wir dieses Gebet genauer anschauen, aber erst noch die drei ersten Verse anschauen. Weil Paulus hier den Brief beginnt und uns zu den Korinthern schreibt und sich vorstellt. Und er macht das, indem er seine Autorität als Apostel unterstreicht. Ja, Paulus sagt hier, Jesus selbst hat mich geschickt. Er hat mich zum Apostel benannt, damit ihr auf das hört, was ich euch zu sagen habe. Ja, Paulus sagt, dass er seine Autorität nicht von sich selbst nimmt, sondern von Jesus bekommen hat. Weil das, was er zu sagen hat, direkt von Gott kommt. Das, was Paulus zu sagen hat, das ist wichtig. Und Paulus sagt, dass es ja die Berufung als Apostel in erster Linie auch ist, die auf Christus hinweist und dass es eben nicht um ihn selbst geht. Und dass Jesus das Zentrale ist, das sehen wir, wenn wir diese neun Verse lesen. Er kommt in diesen neun Versen neunmal vor. Und allein in den ersten drei Versen kommt Jesus viermal vor. Ja, die ganze Aufmerksamkeit wird auf Jesus gelenkt, weil Jesus der Ursprung der Gnade und des Friedens ist, die uns Christen zuteil werden. Paulus macht direkt am Anfang des Briefes klar, um wen es sich hier eigentlich dreht. Und dann lenkt er den Blick in den Versen 4 bis 9 darauf, dass wir dankbar sein sollen. Dankbar für diese fundamentalen Dinge, die wir in Christus haben und die der Gemeinde in Korinth zuteil geworden sind. Diese Dinge gelten aber nicht nur für die Korinther damals, sondern sie gelten auch für uns hier heute Morgen. Ja, in Vers 2 wird das deutlich, dass der 1. Korintherbrief uns was zu sagen hat, weil wir eben durch diesen Glauben, den die Korinther haben und durch den die Korinther miteinander verbunden sind, mit dem sind auch wir mit ihnen verbunden. Ja, trotz lokaler, trotz zeitlicher Trennung, was für diese Korinther damals galt, das gilt auch für uns hier heute Morgen, weil sich das Zentrum unseres Glaubens Jesus Christus nicht ändert. Ja, es gilt für uns, weil wir in genau gleicher Art und Weise Gottes Kinder sind, wie die Korinther damals. Paulus' Dankgebet hier lernt uns deswegen, wie wir dankbar sind, weil uns genau das zuteil geworden ist, wofür die Korinther dankbar sein können. Und um diese Dankbarkeit soll es heute Morgen gehen, und deswegen lautet das Thema der Predigt: Sei Gott dankbar für die Gnade, die er dir in Christus schenkt. Sei Gott dankbar für die Gnade, die er dir in Christus schenkt. Das ist zum einen die Gnade, mit der er dich errettet hat, zum anderen die Gnade, mit der er dich jetzt ausrüstet, und zum dritten die Gnade, mit der er dich bewahren wird. Es ist die Gnade, mit der er dich errettet hat, mit der er dich ausrüstet und mit der er dich bewahren wird. Ein Problem, das wir immer wieder haben, wenn wir über Dankbarkeit sprechen, ist, dass wir zwar zum einen wissen, dass wir dankbar sein sollen, aber dass wir so selten dran denken, Gott auch wirklich zu danken. Ja, wir wissen meistens sogar, wofür wir dankbar sein sollen. Wir vergessen aber schlicht und ergreifend, für diese Dinge zu danken. Deshalb ist dieser Abschnitt nicht nur ein Aufruf zur Dankbarkeit, sondern vielmehr noch auch eine Erinnerung an uns, in dieser Dankbarkeit zu leben und auf diese Dankbarkeit fokussiert zu sein. Ja, dieser Abschnitt richtet uns heute Morgen darauf aus, ein Leben der Dankbarkeit zu führen. Aber um diese Dankbarkeit wirklich zu praktizieren, um ein Leben der Dankbarkeit zu führen, da müssen wir erstmal wissen, für was wir dankbar sein sollen und wie wichtig diese Dankbarkeit auch ist. Denn wenn wir verstehen, von wem alles kommt, für das wir dankbar sein sollen, ja, dann bemerken wir auch, dass unser Fokus genau auf diese Dankbarkeit gerichtet sein sollte. Weil Jesus das absolut Zentrale ist, kommen alle Dinge, für die wir dankbar sein sollen und können, von ihm. Ja, er ist es, durch den wir Anteil an dieser Gnade Gottes haben. Ja, das ist der erste Punkt, die Gnade, mit der er dich errettet hat. Ich glaube, wenn wir auf unser Leben blicken, dann merken wir recht schnell, dass wir alle diese Gnade nötig haben. Wenn wir sehen, wie wir tagtäglich handeln, welche bösen Dinge wir jeden Tag tun, dann sind unsere Sünden kein abstrakter Gedanke irgendwo weit weg von uns, sondern dann sind unsere Sünden Realität, Wirklichkeit. Und wenn wir dann auf Gott schauen und sehen, dass Gott das komplette Gegenteil ist, dann sehen wir, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist und dass er niemals was Böses tun kann. Und wir merken, wie groß der Unterschied zwischen Gott und Menschen ist. Wir sehen also, dass jeder von uns diese Gnade nötig hat. Denn ohne diese Gnade ist die Errettung, die diese Riesenkluft überwindet, gar nicht möglich. Und diese Gnade wird vor allem in Christus sichtbar. Ja, in ihm ist sie uns gegeben, so sagt es Vers 4. Und diese Formulierung in Jesus, in Christus, die kommt hier sehr häufig vor. Und sie weist uns auf ein sehr zentrales Motiv der Bibel hin, nämlich auf die Gemeinschaft von Gott und Menschen, auf die Gemeinschaft, die wir mit Gott, mit Jesus haben können. Wir sehen das ganz am Ende in Vers 9. Da steht: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, wenn wir die gesamte Bibel anschauen, dann merken wir, dass dieses Motiv der Gemeinschaft mit Gott immer und immer wieder vorkommt, weil das der Kern des Evangeliums ist. Ja, Gott hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wir haben aber die Möglichkeit dazu durch den Sündenfall verloren. Gott hat uns aber nicht aufgegeben, nein. Er geht uns Menschen nach. Wir sehen es im Alten Testament. Er schließt den Bund mit Abraham. Er wählt sich ein Volk. Er sendet Männer zu diesem Volk, um sie wieder auf die richtige Spur zu bringen. Er gibt diesem Volk das verheißene Land. Er setzt Könige ein und regiert durch sein Gesetz und diese Könige dieses Land. Der Tempel wird gebaut, in dem Gott wohnt. Der Tempelgottesdienst soll zeigen, welch großen Heilsplan Gott für dieses Volk hat mit Jesus. Die Propheten verkündigen die Umkehr zu Gott und verkünden Gottes Wort. Ja, all diese Dinge, die wir sehen, sie zeigen uns, Gott sucht die Gemeinschaft mit den Menschen. Er will diese Gemeinschaft mit den Menschen. Und deswegen bahnt er den Weg für diese Gemeinschaft mit uns. Ja, der ultimative Weg zu dieser Gemeinschaft ist der Tod Jesu am Kreuz. Nur durch den Tod von Jesus am Kreuz wird dieser Weg wirklich frei. Nur dieser Tod kann die Blockade, diesen Graben, den wir haben, überwinden. Im Alten Testament war Gott zwar anwesend, aber eben nicht in dieser direkten Form, wie es durch Jesus ist. Im Alten Testament wohnt Gott im Tempel, jetzt im Neuen Bund wohnt Gott durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Im Alten Testament waren diese Opfer zur Sühne und zur Sühnung der Schuld wichtig. Ja, jetzt hat Jesus am Kreuz alles für uns bezahlt, ein für alle Mal. Gott hat seine Gemeinde mit dem teuren Blut Christi erkauft, damit wir Teilhaber von ihm sind, damit wir zu ihm gehören, damit wir seine Kinder sein dürfen, ja, damit wir heilig vor ihm stehen dürfen. Vers 2 sagt uns, dass wir geheiligt sind, dass wir heilig gemacht sind, dass wir zu Heiligen berufen sind. Ja, alle, die im Glauben mit Jesus verbunden sind, sind heilig, weil er unsere Schuld vergibt. Deshalb können wir Gemeinschaft mit Gott nur durch Christus haben, ja nur durch das Anrufen seines Namens, so wie es Vers 2 sagt. Durch den Glauben sind wir in Christus. Wir sind mit ihm verbunden. Ja, in ihm wird uns diese Gnade zuteil, die die Gemeinschaft mit ihm erst möglich macht. Verstehst du jetzt, warum Paulus hier schreibt, dass er alle Zeit dankbar ist? Verstehst du jetzt, dass es allen Grund gibt, für uns dankbar zu sein? Ja, ohne diese Gnade, die du erfahren hast, kannst du keine Gemeinschaft mit Gott haben. Ohne diese Gnade wärst du verloren. Die Gnade Gottes ist der Ausgangspunkt und die Ursache für unsere Errettung. Es ist Gottes Gunst, es ist Gottes Erbarmen mit dir. Er hat sich entschlossen, dich zu retten. Ja, ohne dein Zutun, allein aus Glaube, allein aus Gnade. Wie können wir da nicht dankbar sein? Ja, sollte nicht das allein uns schon zum Lob und zum Dank bewegen? Aber hier hört die Gnade noch nicht auf. Vers 5 und 6. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Ja, Gottes Gnade endet nicht am Kreuz, nein. Seine Gnade ist es auch, die uns die Erkenntnis dieser Wahrheit überhaupt erst erlangen lässt. Es ist allein Gnade, dass wir Gott kennen dürfen. Ja, dass du wissen darfst, wer er ist und dass du wissen darfst, dass er gnädig ist. Viel zu oft nehmen wir das auf die leichte Schulter. Ja, wir vergessen, dass das Gottes Gnade ist. Wir vergessen, dass unser Zutun nicht notwendig ist. Wir vergessen, dass das, was in unseren Herzen durch sein Wort passiert ist, dass er es ist, dass er die Herzen weich gemacht hat. Dass er es war, der dich diese Wahrheit verstehen ließ. Dass er es war, der dir diesen Glauben geschenkt hat. Ja, viel zu oft stellen wir uns in den Mittelpunkt und wir vergessen, Gott zu danken, obwohl ihm doch dieser Dank gebührt. Paulus spricht hier davon, dass er alle Zeit dankbar ist. Er hat es nicht gemeint, dass er nichts mehr tut, als nur zu danken. Nein, vielmehr sagt er uns hier, dass immer wenn er betet, bei jeder Gelegenheit, dass er dann dankt für diese Gnade, die er erfahren hat, für diese Gnade, die die Gemeinde erfahren hat. Denn er dankt hier nicht primär für seine Errettung, sondern in allererster Linie für die Gemeinde. Ja, und Paulus wird uns hiermit zum Vorbild. Ja, er denkt an seine Geschwister in der Gemeinde in Korinth. Er freut sich an dem Glauben seiner Geschwister und dankt Gott dafür, dass diese Menschen dort in der Gemeinde seine Geschwister sein dürfen. Und dabei hätte er eigentlich allen Grund gehabt, nicht dankbar zu sein für diese Geschwister. Im Gegenteil, Paulus hätte sich eigentlich hier erstmal mächtig beschweren müssen. Ja, wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, dann sehen wir, wie selbstzentriert diese Gemeinde ist. Dann sehen wir, was in dieser Gemeinde schiefläuft. Dann hätte man eigentlich sagen müssen, Paulus, wenn du für jemanden dankst, dann lieber für jemand anderen. Ja, für was willst du dich überhaupt dankbar sein? Hier geht es drunter und drüber. Dank nicht für sie, sondern bete lieber, dass es besser wird. Aber von Paulus lernen wir hier, dass er trotzdem für die Gnade dankt, die Gott an diesen Geschwistern erwiesen hat. Auch dann, wenn es nicht ganz rund läuft, auch dann nicht, wenn alles so ist, wie es eigentlich sein sollte. Denn Gottes Gnade hat diese Korinther errettet. Auch wenn nicht alles reibungslos klappt. Ja, auch wenn sie eine ernsthafte Ermahnung brauchen, und von dieser Ermahnung lesen wir auch später im Korintherbrief noch. Trotzdem war Gottes Gnade auch an diesen Menschen am Werk. Auch sie sind allein aus Gnade gerettet, so wie wir. Wir haben jetzt gesehen, wie groß die Gnade ist, die wir in Christus bekommen haben, und dass wir dafür dankbar sein sollen. Aber wenn wir nochmal Vers 7 lesen, ja, dann bemerken wir, dass die Gnade kein Ding der Vergangenheit ist. Na, vielleicht ist es euch aufgefallen. In Vers 7, da wird nicht mehr von der Gnade gesprochen, die uns zuteil wurde, sondern es geht um die Gnade, die uns zuteil wird. Vers 7. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ja, wir sehen hier, dass die Gnade Gottes auch in der Gegenwart eine zentrale Rolle einnimmt. Eben weil wir auch jetzt aus dieser Gnade und durch diese Gnade leben. Das ist der zweite Punkt. Die Gnade, mit der er dich jetzt ausrüstet. In Christus bekommen wir nicht nur unser Heil, sondern er ist es auch, der uns mit den Gnadengaben versorgt. Ja, Vers 6 gibt uns, wenn wir so wollen, die Begründung für Vers 7. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, was hier die Gnadengaben eigentlich meinen. Wir lesen hier in Vers 5 von Gnadengaben, und ich habe vorher schon gesprochen von dem Wort und der Erkenntnis, in dem wir reich gemacht worden sind. So Vers 5. Ich möchte hier aber nochmal hervorheben, was für eine Art von Gabe das ist. Denn wenn wir an Gaben denken heutzutage, dann sind es oft diese individuellen Gaben, die wir haben. Ja, der eine ist eher musikalisch, der andere ist eher sportlich. Der eine lernt Sprachen leichter, der andere kann logisch denken und ist gut in Mathe und Physik. Ja, aber wenn wir von Gaben sprechen, dann denken wir oft an diese Gaben, aber vergessen die Art von Gaben, die hier auch gemeint ist. Denn es gibt zwei unterschiedliche Arten von Gaben. Es gibt nämlich auch die Gaben, die jeder von uns hat. Das ist eben dieses Reichtum in allem Wort und das Reichtum in aller Erkenntnis, Vers 5. Das sind Gaben, die das Leben als Christ ausmachen. Ja, Gaben, die jeder hat, die zum Charakter von einem Christen dazugehören. Oder um es anders zu sagen, es gibt gewisse Gnadengaben, die hat jeder. Ja, durch die Gnade Gottes sind wir reich an Erkenntnis. Das bedeutet ganz konkret, dass wir Gottes Wort verstehen können. Ja, was vielleicht früher abstrakt geklungen hat oder völlig irrational erschien, das erkennen wir jetzt als wahr und richtig an. Ja, vielleicht warst du mal als Nichtchrist in einem Gottesdienst oder in der Schule im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht. Und du hast zugehört und dich gefragt, was redet er da eigentlich? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und jetzt als Christ hörst du genau das Gleiche, und durch die Gnade Gottes verstehst du, was die Bibel sagt. Du verstehst, was Gott zu sagen hat, wer Gott ist. Die Gnade Gottes schenkt dir genau diese Erkenntnis. Gnadengaben beinhaltet aber noch mehr als das, nämlich auch die individuellen Gaben. Das wird dann deutlich, wenn wir uns den gesamten Korintherbrief anschauen. Ja, immer wieder geht es um die Gnadengaben. In Kapitel 12 lesen wir dann von verschiedenen Gaben, die es in der Gemeinde gibt. Und das zeigt uns, dass jeder individuelle Gaben hat. Ja, das Ziel dieser individuellen Gaben ist es, der Gemeinde zu dienen, sie zu unterstützen, sich gegenseitig zu unterstützen. Diese Gaben, die sind dazu da, dass wir uns in Liebe zueinander aufbauen. Ja, dass wir die Gemeinschaft miteinander stärken und dass wir sie im Dienst gemeinsam für den Herrn einsetzen und gebrauchen. Vers 7 sagt uns, dass es uns an diesen Gaben nicht mangelt, weil das Zeugnis von Christus in uns festgemacht wurde. Ja, daran sehen wir gleich mehrere Dinge. Zum einen bedeutet das, dass wir durch die Gemeinschaft mit Christus diese Gnadengaben empfangen haben. Es sind also, das sagt eigentlich der Name schon, Gaben, die wir aus Gnade empfangen haben. Es sind Gaben, die nicht unser Verdienst sind, sondern Gaben, die allein auf Jesu Gnade basieren. Wir haben diese Gaben nicht verdient. Wir haben nichts getan, dass wir diese Gaben bekommen. Wir sind nicht der Ursprung von diesen Gaben. Nein, wir stehen da als Empfänger mit leeren Händen und empfangen das, was Gott uns schenkt. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass jeder Christ solche Gaben hat. Ja, sie unterscheiden sich in Teilen von Mensch zu Mensch, aber jeder Christ hat solche Gaben. Und durch die Vorhersehung Gottes hat jeder die richtigen Gaben. Ja, Gott weiß, welche Gaben gut sind für dich, welche du brauchst, und gibt sie entsprechend seiner weisen Vorhersehung. Ja, natürlich sind sie nicht perfekt in dem Sinne, dass sie vollkommen sind. Na, davon sind wir weit entfernt. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht makellos und unsere Gaben sind auch nicht perfekt. Na, das merken wir, wenn wir uns in Vers 5 die Gaben anschauen, die hier genannt werden. Ja, unsere Erkenntnis ist nicht perfekt. Es gibt Dinge, die wir immer wieder nicht verstehen. Ja, so ging es den Korinthern auch. Immer wieder werden sie ermahnt und sie werden gefragt, wisst ihr denn nicht? Aber trotz, dass diese Gaben nicht perfekt sind, gilt es für uns, dankbar zu sein für diese Gaben. Weil diese Gaben, auch wenn sie nicht perfekt sind, einen doppelten Effekt erfüllen. Denn zum einen zerstören sie unseren Pessimismus. Ja, der Pessimismus redet dir immer wieder ein, du bist nicht gut genug. Deine Gaben sind nicht gut. Du kannst der Gemeinde doch eigentlich gar nicht dienen, dazu bist du doch viel zu schlecht. Und die Gnadengaben antworten dann, ja, du hast recht, ich bin nicht gut genug. Aber, weißt du was? Gott hat mich in seiner Gnade mit Gaben versorgt. Gaben, mit denen du dienen kannst. Ja, du bist es nicht selbst, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht das, was du tust, nein, es ist Gott, der in dir wirkt, der dir diese Gaben geschenkt hat. Zum anderen zerstören sie aber auch deinen Optimismus, deinen Stolz. Ja, der Stolz sagt zu dir, du bist super. Ja, du allein, du bist es. Du tust die ganzen guten Dinge, du kannst dich ganz auf dich, auf dein Können verlassen. Mehr als dieses Können brauchst du gar nicht. Die Gnadengaben geben auch ihm eine Antwort und sagen, nee, es bist nicht du, es ist Jesus. Es ist Jesus, der dir diese Gaben schenkt und Jesus, der Ursprung ist. Seht ihr, wir fallen gern von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd. Und das führt immer dazu, dass wir die Dankbarkeit aus dem Blick verlieren. Aber genau dazu rufen uns die Gnadengaben auf. Sie rufen uns dazu auf, dankbar zu sein. Sie rufen uns dazu auf, nicht auf uns selbst zu schauen, sondern auf Jesus zu blicken. Indem wir ja diese Gnade erfahren haben. Eine Gnadengabe kann nicht selbstzentriert sein, ja, weil sie nicht von uns selbst kommt, sondern weil sie aus reiner Gnade kam von Jesus und weil wir aus reiner Gnade Anteil haben an dieser Gabe. Die Gabe zeigt uns, dass Jesus gnädig ist und sie weist uns immer wieder auf diesen gnädigen Gott hin. Sie ruft uns dazu auf, ihm zu danken, dafür, dass er so gnädig ist, dafür, dass er so unfassbar gut mit uns meint. Durch die Gnadengabe, die Gott uns gibt und durch sein Werk, das er in uns Tag für Tag tut, führt er uns so Schritt für Schritt für Schritt aufs Ende zu. Ja, wir kommen diesem großen Tag, von dem hier der 1. Korintherbrief spricht, immer näher. Wir kommen dem Tag immer näher, an dem wir bei Gott sein werden. An diesem Tag werden wir schuldlos vor Gott stehen, in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben. Aber das ist alles nur möglich, weil wir Teilhaber seiner Gnade sind. Ja, weil Gott uns durch Christus gnädig ist und unsere Schuld vergeben hat. Gleichzeitig weist uns diese Hoffnung und Sehnsucht nach der Ewigkeit, die wir so oft in uns haben, auf Gottes Treue hin. Denn er ist es, der seine Verheißungen wahr macht. Er ist es, der treu zu seinen Verheißungen steht. Das ist der dritte Punkt, die Gnade, mit der er dich bewahren wird. Vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du Abschnitte liest, wie hier Vers 8, dass du dich fragst, wann kommt Jesus eigentlich endlich wieder? Drückt Vers 8 nicht diese Hoffnung aus, die wir alle haben? Ja, klingt es nicht, als ob es eigentlich schon bald so weit wäre? Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Fragen wir uns nicht manchmal, wo bleibt der eigentlich so lange? Ja, wir sehen uns nach dieser Offenbarung Christi, wie es hier heißt. Wir sind manchmal wie so ein kleines Kind auf einer langen Autofahrt, das alle paar Minuten fragt, wann sind wir endlich da? Wie lang müssen wir noch fahren? Und diese Unsicherheit, das führt schnell zur Frustration. Ja, es führt dazu, dass wir an Gott zweifeln und dass wir an seiner Treue zweifeln. Ja, dass wir weder dankbar noch hoffnungsvoll auf Gott schauen. Und dass wir uns nicht auf den Tag seiner Wiederkunft freuen. Aber die Verse 8 und 9 sprechen uns doch eigentlich so viel Trost, so viel Hoffnung zu. Ja, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, wir werden hier erneut daran erinnert, welch wunderbare Dinge wir eben in Christus haben. Er wird uns festmachen. Wir werden unverklagbar sein. Der Tag des Herrn wird kommen. Und wir sind schon jetzt zur Gemeinschaft mit Jesus berufen. Noch die Verse davor zeigen uns, wir sind Teilhaber seiner Gnade. Das Zeugnis ist fest geworden in uns. Wir haben seine Gnadengabe erhalten. Ja, es gibt kaum eine bessere Medizin gegen dieses mangelnde Vertrauen in Gottes Treue, als nach hinten zu schauen. Zu schauen, wo Gott in der Vergangenheit treu war. Das gilt sowohl für dein eigenes Leben, als auch für die Geschichte, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat. Wir sehen die Treue in seinen Verheißungen im Alten Testament. Ja, denken wir mal an die Verheißungen, die Gott nur Abraham gemacht hat. Dann sehen wir allein an Abraham diese unglaubliche Treue von Gott. Ja, Gott verspricht Abraham im hohen Alter ein Kind zu bekommen. Und Abraham bekommt das Kind. Gott verspricht Abraham zahlreiche Nachkommen. Und Abraham ist der Stammesvater von einer ganzen Nation. Gott verspricht Abraham, dass die Nachkommen ein ganzes Land bekommen. Und die Nachkommen bekommen das Land. Ja, diese Liste, die geht unendlich weiter. Die Beispiele sollen uns nur zeigen und darauf hinweisen, dass wir uns auf die Treue Gottes verlassen können. Wir haben diese Gnade Gottes heute schon gesehen in unserer Errettung. Ja, wir haben sie gesehen in den Gnadengaben, die er uns gibt. Ja, die Gemeinschaft mit Christus ist nur möglich, weil er treu zu seiner Verheißung steht. Weil er durch das Kreuz den Weg frei gemacht hat. Ja, ohne Gottes Treue wären wir nicht Gottes Kinder. Das erste Kommen Jesu hat den Weg frei gemacht. Es macht den Weg frei, dass Gott auch die Verheißung des zweiten Kommens halten kann. Ja, die Gnade, das Erlösungswerk von Gott, das führt dazu, dass wir auch jetzt voll Vertrauen auf Gott blicken können. Dass wir hoffen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass er uns bis zum Ende durchführt, weil er verspricht, dass er uns festmachen wird. Ja, wir werden durch die Gnade Gottes eines Tages vor Gott stehen. Wir werden den Herrn sehen, wir werden erleben, wie alle Völker Gott sehen, wie er sich offenbar macht. Wir werden dann schuldlos dort stehen, in Herrlichkeit und mit den Gläubigen aus aller Welt vor ihm niederknien und ihn anbeten. Die Gemeinschaft mit Christus, die wir jetzt schon haben, die wird dann eine ganz andere Tiefe haben. Sie wird vollkommen sein, perfekt. Dieses Vertrauen, dass das passieren wird, ist wie das Vertrauen von einem Kind in seinen Vater. Ja, das Kind wird niemals daran zweifeln, dass der Vater ihm was Giftiges zu essen gibt, wenn es den Vater nach was zu essen fragt. Ja, das Kind würde niemals daran zweifeln, dass der Vater es nach Hause trägt, wenn es selbst irgendwann auf einem langen Spaziergang nicht mehr kann. So wie ein Kind seine ganze Hoffnung in seinen Vater setzt, so sollen auch wir auf Gott vertrauen. Wir dürfen voll Freude und Hoffnung nach vorn blicken und wissen, ja, dass wir eines Tages in noch engerer, noch tieferer Gemeinschaft mit Christus leben werden, weil er seine Verheißung erfüllt und uns zu sich holt. Ist das nicht der ultimative Grund zur Dankbarkeit? Ja, wie können wir das mit Schulterzucken hinnehmen, ohne Dankbarkeit vor ihn treten? Ja, aber wie sind wir eigentlich dankbar für all das? Ja, wie sieht Dankbarkeit ganz praktisch in unserem Leben aus? In erster Linie, indem wir es Gott sagen. Ja, wie oft kommen wir mit Bitten, mit Klagen, mit all unseren Nöten vor Gott, ohne dabei auch nur das kleinste bisschen Dankbarkeit zu zeigen? Obwohl wir doch all das von Gott bekommen haben. Wir haben gerade in der Schriftlesung Psalm 100 gelesen. Und das ist ein gutes Beispiel, wie diese Dankbarkeit ausschauen kann. Ja, der Psalmist dankt Gott für das, was er ist. Er dankt aber auch, wie Paulus hier im 1. Korintherbrief, für die Gnade, für die Treue, die Gott uns zuteil werden lässt. Wir sehen also, dass die Bibel selbst genug Beispiele gibt, wie diese Gebete aussehen können, wie Dankbarkeit in unseren Gebeten sein sollte. Wir danken aber Gott für Gnade und Treue, auch indem wir sie einfach in unserem Leben nicht ignorieren. Ja, wenn du jemand dankbar sein möchtest, dann kannst du das tun, indem du zu dieser Person hingehst und dich bei ihr bedankst. Oder indem du dieser Person durch die Gesten ihr gegenüber zeigen kannst. Na, ein Kind kann zu seinen Eltern hingehen und sich bei seinen Eltern dafür bedanken, was die Eltern für das Kind tun. Es kann aber den Eltern auch einfach gehorchen und in sie vertrauen und dadurch die Dankbarkeit für die Eltern zeigen. Unsere Dankbarkeit sollte kein Lippenbekenntnis sein. Es sollte sich in unserem Leben zeigen, durch Gottes Gnade. Ja, wir sollten auf Gottes Treue vertrauen. Freu dich an dieser Gnade. Ja, sei dir bewusst, dass du vollkommen abhängig bist von Gott. Ehre Gott und dank Gott durch dein Leben. Auch im Leben in der Gemeinschaft mit den anderen Christen, hier in der Gemeinde, spielt diese Dankbarkeit eine Rolle. Denn indem wir Gott als Gemeinde suchen, ihm als Gemeinde dankbar sind und als Gemeinde alles dankbar aus seiner gnädigen Hand nehmen. Wenn man abschließend sagen würde, oder fragen würde, für was wir dankbar sein sollten, könnte man antworten, sei dankbar für das Evangelium. Denn am Ende ist es genau das, was hier gesagt wird. Ja, Gottes Gnade zeigt sich in Christus am Kreuz, der für unsere Schuld stirbt. Punkt 1 haben wir gesehen, dass diese Gnade, was diese Gnade alles für uns vollbracht hat. Dass eine aufopferungsvolle Hingabe ist es, die uns rettet und den Weg zu Gott frei macht. Diese Gnade ist es, die uns auch jetzt mit allem versorgt, was wir brauchen. Ja, sie ist die Quelle all der guten Gaben. Und durch ihn können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und weil Jesus nicht im Grab blieb, sondern weil Jesus auferstanden ist, haben wir die Hoffnung, eines Tages aufzuerstehen und bei ihm zu sein. Gottes Gnade ist es, die uns bis zum Ende durchtragen wird, die uns nie verlassen wird, die sicherstellen wird, dass wir eines Tages schuldlos vor unserem Herrn stehen. Ja, in der perfekten, endgültigen, vollkommenen Gemeinschaft mit Christus. Wir werden, weil Gott treu ist, eines Tages auferstehen, werden verherrlicht werden. Wir werden engste Gemeinschaft mit ihm haben. Gemeinschaft, die es nur geben kann, weil seine Gnade uns errettet hat. Ja, diese gute Botschaft, das Evangelium, ja, das hat nichts mit unserer Fähigkeit zu tun, nichts mit dem, was wir können oder tun. Nein, es basiert allein auf dem Tod, allein auf der Auferstehung von Jesus. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Dafür sollten wir Gott alle Zeit dankbar sein. Amen.